50% aller Eier werden verarbeitet, also landen in Produkten. Und das sind in der Regel nicht unbedingt die Eier, die von sehr guten Quellen kommen, sondern wo Preisdruck drauf ist. Der Verarbeiter muss Preis optimieren. Der Kunde ist sich vielleicht auch gar nicht unbedingt bewusst, dass Ei verarbeitet wird. Und das führt so ein bisschen zu einer Negativspirale.
Herzlich willkommen zu Food Fact. Überraschender Fakt gleich zu Beginn. Der globale Markt für Ei-Alternativen wird für das Jahr 2024 auf unglaubliche 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und dieser Markt soll in den nächsten 5 Jahren um weitere 30% steigen. Unser heutiger Gast ist Silvan Laibacher, Gründer der Firma Eggfield. Silvan ist einer der Pioniere im Bereich der Ei-Alternativen. Seine Firma hat über 40 Rezepte entwickelt, die Eier in verschiedenen Anwendungen ersetzen können. Mit ihm werden wir gemeinsam herausfinden, wie man zum Beispiel aus Kichererbsen und Co. die feinsten Leckereien zaubert. Also ihr Lieben, macht euch bereit für eine spannende Reise in die Welt der Ei-Alternativen. Bleibt dran, denn diese Episode zeigt, Legebatterien gehören vielleicht bald der Vergangenheit an. Silvan, ich freue mich, dass du heute zu Gast bei Food Fact bist und da sage ich gleich mal auf Schweizerdeutsch Grüezi.
Perfekt, Grüezi miteinander. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Stefan.
Vielleicht zu Beginn eine kleine Geschichte aus der Berliner Szene. Vor ein paar Jahren habe ich nämlich den Besitzer eines der ersten veganen Restaurants in Berlin getroffen. Eine sehr spannende Persönlichkeit und natürlich jemand, der sich zu fast 100% pflanzlich ernährt. Warum fast? Er hat eine Ausnahme. Er meinte, als die Menschen früher noch kein Fleisch gegessen haben, auch keinen Fisch, dann war das einzige Tierische, was sie gefunden und was sie eben auch essen konnten, das Ei. Also das Ei war für diesen veganen Koch sozusagen das Urlebensmittel der Menschheit und er meinte eben, damit ist es auch irgendwie unersetzbar auf seinem Speiseplan. Jetzt gleich mal so meine erste Frage. Was würdest du denn diesem Mann sagen, wenn du ihm gegenüberstehst, wo du ja einen Eiersatz machst?
Ich glaube, das kann man so sehen und da gibt es ganz viele Leute, die das so sehen, bei jeglichen Arten von Lebensmitteln. Ich glaube, was immer hilft, um sich quasi zu Augen zu führen, ist ja eigentlich, dass die Tiere, unter anderem auch das Huhn, ja auch quasi Nährstoffe transformieren. Also die nehmen das Futtermittel auf und transformieren das dann zu anderen Lebensmitteln. Aber auch da kommen die Nährstoffe ja von pflanzlichen Quellen. Und ich glaube, das ist so eigentlich eine gute Herleitung, weshalb wir für viele Produkte oder eben auch für Funktionalitäten, für verschiedene Lebensmittel eben eigentlich gute Alternativen finden können, weil natürlich auch die Tiere ja gewisse Nährstoffe zu sich nehmen, die sich ja in der Natur finden. Und ich denke, so wenn man es so herleitet, dann ist es sicher richtig, wenn ich ein Rührei oder ein Spiegelei möchte, dann ist das Hühnerei im Moment noch das, was geschmacklich, ich sage jetzt mal, sehr gut überzeugt. Aber ich glaube, wenn man vor allem bei den verarbeiteten Produkten hinschaut, da gibt es wahnsinnig gute Backwaren, eben Teigwaren und so weiter, wo wir auch noch drüber sprechen wollen, die eben zeigen, dass das Ei da gar nicht unbedingt nötig ist.
Trotzdem jetzt mal die Frage, die mir auf der Zunge liegt, was war zuerst da, das Huhn, das Ei oder der Eiersatz?
Ja, wahrscheinlich ist das wirklich eine Kreisfrage. Aber vermutlich eben, um überhaupt ein Ei zu produzieren, braucht das Huhn ja eigentlich Nährstoffe und entsprechend Hülsenfrüchte in unserem Fall. Und da würde ich doch sagen, dass der Eiersatz fast sicher zuerst gewesen sein muss, weil das Huhn ja eben Nährstoffe braucht, um überhaupt ein Ei zu produzieren. Von dem her, meine Antwort wäre hier Hülsenfrüchte, in unserem Fall ein Eiersatz, genau.
Sehe ich eigentlich auch so. Es gibt ja neben Hülsenfrüchten auch ganz viele andere Sachen, die als Eiersatz dienen können. Hast du da einen Überblick, was taugt denn wirklich als Eiersatz?
Ja, genau, das ist ein spannendes Thema. Also vielleicht kommen wir noch drauf. Mit meinen Geschwistern bin ich ja seit ja, mittlerweile 15 Jahren auch im Bäckereigeschäft. Und eben das Wort Eiersatz, das ist ein wunderschönes Wort, weil es eben nicht sagt, was es ist, sondern es sagt, was es eben nicht ist, und zwar ein Ei. Also es ist ein Ersatz für ein Ei, also kann also nicht ein Hühnerei sein und ist entsprechend eigentlich alles andere. Und das ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, die Problematik, die wir haben in den Ei-Alternativen, weil natürlich von Leinsamen über Bananen, über Proteine bis eben hin zu Aquafaba oder Hülsenfruchtwasser kann eigentlich alles ein Eiersatz sein, wenn es denn funktioniert. Und das ist auch so in Ordnung. Aber Eiersatz per se ist natürlich kein geschützter Begriff, und entsprechend gehen wir eine Stufe tiefer und sagen, okay, welche Funktionalitäten möchte man denn mit einem Ei erreichen, oder was ist das Ziel, das man mit einem Ei erreichen möchte? Und wir überlegen uns dann, welche Zutaten oder welche, in unserem Fall vor allem Hülsenfrüchte, sind dafür nötig, damit wir genau diese Funktionalitäten vom Ei eben abbilden können. Und so kann man diese Frage ein bisschen genauer beantworten, weil, wie du sagst, es ist gar nicht so einfach, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, weil das Wort Eiersatz eben eigentlich alles inklusive Wasser ja grundsätzlich einschließt, wenn es denn im Endprodukt funktioniert.
Also du wirst jetzt nicht sagen, zum Beispiel Sojamehl, das ist eigentlich fake, das taugt gar nichts.
Nein, also ich denke, grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Arten, um Ei in Produkten oder auch so zu ersetzen. Also wenn man sich das überlegt, also wenn jemand einen Rühreiersatz am Morgen möchte und ich sage mal eben einen Tofu scrambled, das ist ein super Eiersatz. Was man halt einfach damit nicht so gut machen kann, ist ein steifer Eischnee. Und für das wäre es dann ein schlechter Eiersatz. Und entsprechend ist das so ein bisschen die Frage, oder von welcher Anwendung sprechen wir? Und am Schluss ist es natürlich auch immer so eine Frage vom Konsumenten oder der Konsumentin, was erwartet eine Person denn von einem Produkt, und was ist eben das, was das Ei bieten kann, damit man denn zu einem tollen Endergebnis kommt, zum Beispiel bei einem Kuchen oder bei einem Baiser, wo eben das Ei eine wichtige Funktion erfüllt, damit dieses Produkt überhaupt entstehen kann. Und ich glaube, das sind eigentlich die Fragen, die dann dazu hinführen, was ein guter Eiersatz denn sein müsste.
Wie war das bei euch? Du hast gesagt, ihr wollt bestimmte Funktionalitäten abdecken. Was waren dann die in eurem Fall?
Bei uns hat es eigentlich so angefangen, dass wir eigentlich von unserem Familienbetrieb, also meine Geschwister und ich, wir haben eine Spezialitätenbäckerei hier in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Wir haben die 2010 gegründet, und nachdem, dass wir uns eben sehr mit diesem Thema auch bio, regional und auch eben Vertriebswege, Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, haben wir einfach schnell gemerkt, das ist zwar alles nett und gut und auch Bio ist super und auch neue Vertriebswege sparen CO2, aber natürlich einen großen Anteil an verarbeiteten Produkten, wenn tierische Zutaten drin sind, sind eben diese. Und bei Milch und bei Butter war dieser Ersatz relativ einfach gefunden, eben mit Pflanzenöl zum Beispiel, Margarine, mit hochwertigen. Aber beim Ei hatten wir echt einfach ein Problem. Also wir hatten einen weißen Biber, nennen wir das eigentlich ein Eierteig gebäckt, ähnlich dem Springerle. Die süddeutschen Kollegen oder Leute, die zuhören, die kennen das vielleicht. Das sind so diese Gebäcke, die vielleicht die Oma mal gemacht hat oder so, die auch ein Füßchen haben. Und wir hatten ein sehr ähnliches Produkt, das eben eigentlich einen Eierteig brauchte. Und für das hatten wir einfach keine Lösung.
Aber ihr habt jetzt nicht einen Keks mit einem Biberfleisch drin und einem Eiersatz. Also Biber ist
das ist tatsächlich ein Zufall.
Ja. Lebkuchen, oder?
Biber kommt eigentlich von Piper, also dem altdeutschen Wort für Pfeffer, und nicht vom Tier. Also es hat nichts mit einem Nagetier zu tun, ist also eigentlich per se vegetarisch zumindest, aber eben nicht unbedingt vegan. Und weil wir eben gewusst haben, dass natürlich pflanzliche Rezepturen einfach von der CO2-Bilanz besser sind und wir auch schon viel Erfahrung auch mit pflanzlichen Rezepturen hatten, wussten wir, das ist nicht einfach, aber es müsse doch eine Lösung geben. Und da haben wir einfach viel auch ausprobiert. Also wir hatten viele Eiersatzprodukte getestet, die stärkebasiert sind. Und die können halt einfach verdicken oder Wasser binden, aber die können halt ganz viele andere Eigenschaften nicht, die ein guter Eiersatz für mich als Verarbeiter können müsste. Oder sie hatten einfach auch sehr komplexe Zutatenlisten oder Zusatzstoffe, die wir so in unseren Produkten nicht haben wollten. Und das ist einfach eigentlich so die Herangehensweise, wie wir gesagt haben, okay, es wäre doch toll, es gäbe für uns eine Lösung, wenn wir einen guten Eiersatz wollen, der geschmacklich gut ist und eben auch von der Verarbeitung her funktioniert. Und so sind wir eigentlich dann auf die Idee von Eggfield, von unserer Ei-Alternative gekommen.
Aber was kann denn jetzt euer Eiersatz, was der andere nicht kann?
Wir können es, ich sag mal, so herleiten. Oder es gibt so die Hausmittel, sage ich mal. Oder grundsätzlich gibt es zum Beispiel Bananen oder Leinsamen oder gewisse Sachen, auch Apfelmus oder was man als Eiersatz nützen kann in der Küche. Und für gewisse Anwendungen, zum Beispiel Wasserhalteeigenschaften oder einfach um Trockensubstanz in ein Produkt zu bringen, funktioniert das. Aber was eben oft zum Beispiel schwierig ist, ist Aufschlagsfähigkeit, also dass man einen Schaum kriegt, der eben stabil ist und sich ähnlich trocknen lassen kann, wie zum Beispiel bei einem Macaron, bei einem Baiser oder vielleicht auch bei einer Pavlova, und auch die gewisse Stabilität reinbringen kann. Das ist so die eine Funktionalität, die eben nicht so einfach ist. Und die andere oder die anderen zwei Eigenschaften ist Emulsionsfähigkeit, also dass man Fett und Wasser vermindern kann, und auch, dass eine Gelierung möglich ist. Also du kennst das vielleicht, wenn du ein Rührei machst oder eine Quiche zum Beispiel, dann hast du einen hohen Eianteil in der Rezeptur, und wenn du das in den Ofen schiebst, wird es von flüssig, wird es fest und wird so ein bisschen gummiartig. Und das sind zum Beispiel typische Eigenschaften, wo jetzt Bananen oder Leinsamen oder gewisse andere stärkehaltige Eialternativen, die auf dem Markt damals erhältlich waren, die das einfach nicht leisten konnten. Das hat man dazu mal auch nicht unbedingt gesehen, dass die das nicht leisten konnten. Also es war schwierig nachzuvollziehen, was kann man den Produkten überhaupt zumuten oder zutrauen. Und entsprechend haben Ei-Alternativen früher auch so ein bisschen einen schlechten Ruf gehabt. Ah, das funktioniert alles gar nicht. Das schmeckt schlecht, weil einfach eben dieser Begriff, du hast es vorher schön gesagt, Ei-Alternativen, eben gar nicht so klar war, was muss denn eine Ei-Alternative können, damit sie eben als eine Ei-Alternative auch verkauft werden kann.
Jetzt war ja vor ein paar Wochen die Schauspielerin Marion Kracht bei uns zu Gast, und die hat gesagt, naja, die übrigens eure Kekse auch verkostet hat und sehr begeistert war. Die meinte aber auch, naja, also so ein Eiersatz, dann nimmt sie einfach Kichererbsenwasser, schlägt es auf, und das lässt sich auch super aufschlagen, so Schnee etc. Und ich weiß, euer Produkt ist ja auch auf Kichererbsenbasis. Also hat jetzt die Marion recht, sie kann da jetzt einfach selber ihr Kichererbsenwasser nehmen, oder würdest du sagen, nee, mein Produkt ist noch besser, weil... Oder was könnte denn die Marion zu ihrem Kichererbsenwasser dazugeben, damit es so gut wird wie eures?
Sehr gute Frage. Also, wie du schon sagst, Aquafaba oder Kichererbsenwasser ist ein Teil unserer Produkte. Also eines unserer zwei Hauptprodukte, das ist ein Aquafaba, wie man so schön sagt. Aquafaba, das ist nicht irgendein Kunstbegriff oder eine Marke oder so, sondern das ist ein Wort, das man herleiten kann. Aqua für Wasser und Faba für Fabacea, also Hülsenfrüchte. Und Fabacea, das können jegliche Arten von Hülsenfrüchten sein, das können Kichererbsen sein, können Gelberbsen sein und so weiter. Also ein Aquafaba ist eigentlich ein Überbegriff, kann man sagen, ähnlich wie Mehl. Oder wenn ein Bäcker was ausprobiert, ist ein Mehl. Und ist eigentlich ein Mehl ist ein gemahlenes Korn oder Hülsenfrucht oder was auch immer, eine gemahlene Substanz grundsätzlich. Und dann ist die Frage, aus was ist denn dieses Produkt gemacht? Und beim Mehl weißt du auch, oder es gibt Vollkornmehl, es gibt Weißmehl aus verschiedenen Getreidearten, und so ähnlich kann man sich das bei Aquafaba vorstellen. Oder bei Aquafaba gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten von Hülsenfrüchten, Kombinationen von Hülsenfrüchten, die ich machen kann, die dann eben eine Rezeptur ergeben, und unser Produkt Eggfield Aquafaba ist ein solches Produkt. Eine Lösung, wie wir sie entwickelt haben und auch anbieten, die besteht aus Kichererbsen, Gelberbsen und Zitronensaft. Und das ist unsere, genau, das ist eigentlich unsere Rezeptur für Aquafaba. Und wenn man jetzt in der Küche selbst gern ein Baiser machen möchte, dann in vielen Fällen funktioniert ein Aquafaba aus einer Kichererbsendose, oder? Je nachdem sollte man vielleicht schauen, hat Salz drin, hat Weichmacher drin, wie dick ist das, stinkt das oder stinkt das nicht? Und dann kann man das nutzen. Man kann aber auch Pech haben. Nur für die Verarbeiter, wie für uns, als wir dieses Problem hatten 2019, wir konnten ja nicht einfach 200 oder Kichererbsendosen öffnen und dann schauen, welche funktionieren, sondern wir brauchen ein Produkt, das eben rezeptiert ist und das optimal auf unsere Anwendung ausgelegt ist. Und das war eben eigentlich der Startschuss zu unserem Produkt. Und es ist aber so, dass Aquafaba eben nicht diese ganzen Funktionalitäten abdecken kann, weil Aquafaba zum Beispiel geliert nicht. Also Aquafaba wird bei thermischer Behandlung nicht hart, wie eben ein Ei. Und da braucht man eben noch eine zusätzliche Lösung. Und das ist bei uns das Eggfield Plus. Das ist eigentlich ein Proteinpulver nach unserer eigenen Rezeptur, das man zusammen mit dem Aquafaba mischen kann. Und dann für gewisse Anwendungen funktioniert das dann besser, als wenn man nur ein Aquafaba nützt.
Sehr clever. Klingt ja fast wie ein Nahrungsergänzungsmittel, ne? Eggfield Plus, das gesunde Plus, ne? Das dann das Ei zum Erhärten bringt, ne?
Zum Beispiel.
Gibt es auch Grenzen, wo du sagst, das geht gar nicht, weder mit eurem noch mit einem anderen Eiersatz, zum Beispiel eine Mayonnaise?
Also gerade bei einer Mayonnaise, da kommen wir 100% dahin, wo auch Ei hinkommt. Auch bei anderen Produkten, vor allem Backwaren, Teigwaren, da sind wir teilweise auch besser als Ei in gewissen Parametern. Wenn es eben in die Richtung von Ei-Produkten geht, also wenn es um Rührei geht, pochiertes Ei geht, gekochtes Ei geht, dann sind das nicht diese Anwendungsbereiche, wo wir uns darauf fokussieren und unsere Produkte auch nicht gemacht sind. Und von unserer Seite her ist das ein Ansatz, eben, wo wir sagen, dass wir natürlich vor allem uns auf die verarbeitenden Eier fokussieren. Und da kann ich sagen, da haben wir eigentlich für alle Anwendungsbereiche Lösungen. Wenn es um pochiertes Ei geht oder Rührei geht oder Spiegelei geht, habe ich selber noch wenig überzeugende Produkte gesehen. Von dem her wäre das vielleicht meine Antwort darauf. Also ich glaube, wenn es um wirkliche Eierspeisen geht, zwischen 80% und 100% Ei, da glaube ich, gibt es auf jeden Fall Grenzen, weil da eben auch der Eigeschmack natürlich sehr entscheidend ist.
Ist das Rührei dann so der nächste große Schritt in Sachen Innovation oder denkt ihr da eine andere Richtung?
Nein, also es war noch interessant, weil als wir gestartet sind Ende 2019, hat noch wenig Leute das Thema Eiersatz irgendwie präsent, und das ist dann aber mit Just Egg, was halt immer größer wurde, hat sich das ein bisschen geändert, und wir hatten extrem viele Anfragen. Also alle zwei Monate hat uns ein Data-Händler gefragt, ja, könnt ihr uns nicht ein veganes Ei entwickeln? Und wir haben uns aber eigentlich immer von dem abgegrenzt und gesagt, nein, das machen wir nicht, weil einfach unser Fokus ist die Industrie. Also wir wollen eigentlich das verarbeitete Ei ersetzen, weil wir einfach zum einen an diese Lösung oder an diese Anwendung glauben. 50% aller Eier werden verarbeitet, also landen in Produkten, und das sind in der Regel nicht unbedingt die Eier, die von sehr guten Quellen kommen, sondern wo Preisdruck drauf ist. Der Verarbeiter muss Preis optimieren, der Kunde ist sich vielleicht auch gar nicht unbedingt bewusst, dass Ei verarbeitet wird, und das führt so ein bisschen zu einer Negativspirale. Der Kunde hat es nicht im Fokus, der Produzent muss sparen, und das führt dazu, dass wir ganz viele Eier verarbeiten, die eben nicht unbedingt von sehr guten Bedingungen kommen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben technologisch andere Lösungen da wären. Und wenn wir uns spezifisch auf dieses Problem fokussieren, dann haben wir einfach gemerkt, da kommen wir zu Lösungen. Das haben wir auch in den letzten 15 Jahren in der Bäckerei gemerkt. Aber damit wir zu Lösungen kommen, müssen wir uns fokussieren und uns eigene Grenzen setzen. Und diese Grenzen sind zum einen, dass wir natürlich mit natürlichen Zutaten schaffen. Also wir haben kein Gelan drin, wir haben kein Xanthan drin, wir haben keine Konservierungsstoffe drin, keine Geliermittel, deklarationspflichtige E-Nummern und so weiter, sondern wir haben wirklich Stärke und Proteinen und eben Hülsenfruchtwasser. Aber das heißt eben auch, dass wir gesagt haben, wir grenzen uns ab von diesen Ei-Imitaten, wenn ich so nennen darf, die dann eben für B2C eigentlich Anwendung finden. Und das hat eigentlich mehr mit einer Selbsteingrenzung zu tun, die uns eben auch erlaubt, da gut zu werden, wo wir es wollen, nämlich auch zum einen in der Herstellung dieser Ei-Alternativen, aber zum anderen eben auch in der Rezepturmitentwicklung, wo wir verschiedene Kunden auch dabei beraten, eben solche Arten von Produkten zu lancieren. Also,
und habe ich das dann richtig verstanden, dass ihr dann eher mit euren Partnern oder mit euren Kunden gemeinsam schaut, Wie kann denn das Produkt in innovativen Produkten umgesetzt werden? Oder?
Ja, genau. Also wir haben eine Gastronomiekette, die hat mit unseren Produkten auch schon Rührei auf dem Buffet umgesetzt.
In der Schweiz.
Aber das ist immer in einer Form von Anwendungen dann mit anderen Zutaten. Wir machen wirklich Zutaten oder Ingredients, um eben gewisse Rezepturen umsetzen zu können und nicht unbedingt Convenience-Produkte, die gleichen Anforderungen und Eigenschaften haben wie ein Endprodukt, das ein Kunde macht, wenn er ein Ei-Produkt konsumieren möchte, also eben Rührei, Spiegelei und so weiter.
Die Frage ist, was macht es denn mit dem Preis? Also ist dieser Eiersatz jetzt teurer als ein normales Ei?
Ja, also wir sind im Moment auch ein bisschen den Produktionsvolumen natürlich geschuldet, weil vom Ei natürlich Zehntausende von Tonnen verarbeitet werden, sind wir teurer, wir sind fast doppelt so teuer als Flüssigei. Aber wenn man sich mal bedenkt, dass das Ei wenn man einigermaßen qualitatives, in Ordnung Flüssigei beziehen möchte, trotzdem zwischen 5 und 6 Euro liegt, dann und oft in vielen Rezepturen auch nicht der Hauptteil ausmacht, dann sind da die einen oder anderen Verarbeiter offen, um das auszutesten und das zu probieren. Aber wir sind noch nicht da, dass man sagen kann, man kann mit dem Geld sparen. Und ich glaube, das ist so ein Schritt, wo wir, in den nächsten Jahren natürlich auch noch zulegen müssen, also aufgrund natürlich Skalierung, dass wir sagen, wir müssen größere Mengen machen können, damit wir preislich kompetitiver werden auf der einen Seite. Und wir erwarten auch, und das sieht man ja auch jetzt über die letzten 3 Jahre, dass der Ei-Preis auch nochmal deutlich steigen wird, weil natürlich die Produktionskosten von diesen Arten von Produkten auch steigen. Und
wie viele Eier sind in einem Liter Ei drin? Schätzt du?
Sind 20, also rund. Also wenn man
20 Eier kosten 5 Euro, kann man sagen.
Genau, also wenn du jetzt von 60 Gramm rechnest, dann ist vielleicht 20% ist Schale, rechnen wir jetzt mal um und rechnen ein bisschen großzügig, also wir rechnen mit 50 Milliliter pro Ei, also dann ist man irgendwo bei 20 Eiern im Schnitt. So.
Das heißt 25 Cent für ein Ei, das ist ja eigentlich gar nicht so wenig.
Ja, grundsätzlich schon. Also ich sag mal.
Ist das dann schon ein Bio-Ei oder ist das ein normales Ei? Nee,
das ist noch ein normales.
Aber ich denke, 25 Cent kriege ich ein normales Ei, wenn ich mir das im Supermarkt kaufe, auch.
Ja, also man sieht natürlich auch, oder nur schon in Deutschland oder auch in der Schweiz sind die regionalen Unterschiede teilweise relativ groß. Also auch die Spannen, auch bei uns in der Schweiz, die liegen zwischen irgendwo 20 Rappen bis zu 1 Franken 30. Also nur schon da haben wir innerhalb von der Kategorie teilweise Faktor 6 oder 7. Deshalb auch deine Frage, wir sind natürlich mit doppelt so teuer. Das ist einigermaßen noch im Rahmen, wenn wir zum Beispiel bei Fleischalternativen oder Milchalternativen schauen oder wo teilweise ja Milchalternativen 3- oder 4-mal teurer sind als die tierischen Produkte. Aber es ist sicher noch nicht so, dass die Verarbeitenden mit unserem Produkt das primär einsetzen, um Geld zu sparen. Was man sagen kann, ist, dass von unserem Produkt braucht man ein bisschen weniger, also in der Regel 80%. Und zusätzlich kann man sich auch Produktionskosten natürlich sparen. Das sieht man gerade in der Gastronomie oder in der Hotellerie. Viele haben zum Beispiel im Moment vegane Angebote parallel zu normalen Angeboten, also machen zum Beispiel 2-mal eine Schokimousse, 1-mal eine vegane und 1-mal eine konventionelle. Und diese Verdopplungskosten, die sind in der Regel deutlich teurer, als wenn ich einfach einen Rohstoff ein bisschen teurer einkaufe, weil natürlich die Arbeit dahinter einen großen Unterschied ausmacht. Also wir sind gerade in Westeuropa in der vielleicht privilegierten Lage, dass die Rohstoffe zwar schon einen Teil ausmachen, einen großen Teil, aber eben auch die Arbeit natürlich relativ teuer ist und hier kann man durch eine Effizienzerhöhung und auch durch die Zusammenlegung von gewissen Rezepturen deutlich Geld sparen. Ja, das ist eigentlich immer, wenn man von einem Rohstoff sehr abhängt, dann macht es Sinn, um zu schauen, was für Alternativen habe ich, wenn dieser Rohstoff mal nicht verfügbar ist.
Na, und vermutlich ist es ja auch weniger anfällig für Salmonellen, oder? Kann ein Eiersatz denn überhaupt Salmonellen bekommen?
also ich bin jetzt nicht Mikrobiologe und da müssen wir jetzt David fragen, mein Mitgründer, er ist da sehr tief drin in diesem Thema, aber man hat ein deutlich weniger hohes Risiko für Belastung oder eben für gesundheitliche Problematiken. Auch bei den Haltbarkeiten sehen wir, dass Produkte, die ohne Ei hergestellt sind und dafür mit unseren Produkten 30-50% längere Haltbarkeiten aufweisen. Also wenn ich vorher ein Produkt vielleicht in einer Woche dreimal produziert habe, kann ich es zweimal produzieren und spare durch das natürlich auch deutlich Geld und kann auch Lebensmittel-Waste, also Food-Waste verringern mit längeren Haltbarkeiten, gerade bei Patisserie. Und entsprechend kann das schon einen Einfluss haben, dass eben, wie du sagst, tierische Produkte anfälliger sind auf Belastung als pflanzliche. Das kann man schon sagen.
Abgesehen jetzt von Food Waste, würdest du sagen, ein Eiersatz ist generell auch nachhaltiger, zum Beispiel im Sinne eines CO2-Footprints?
Ja, also wir sind im Moment gerade an einer Studie dran oder an einer Messung dran, und das sind jetzt noch nicht die finalen Resultate, aber wir liegen da irgendwo zwischen 3 und 8 Mal besser als Hühnerei in Bezug auf CO2 und bis zu 70 Mal besser im Bereich Wasser. Also 70 Mal weniger Wasser ist nötig, um unsere Eialternative herzustellen als Hühnerei. Und wir wissen, dass Wasser wird auch in Süddeutschland und in der Schweiz immer mehr auch zum Thema oder wird zum Thema werden, wahrscheinlich auch in Österreich. Entsprechend kann man da schon sagen, dass das ein nachhaltigeres Produkt ist in Bezug auf diese Parameter.
Jetzt reden wir eine halbe Stunde über das Thema. Also es zeigt mir auch, es ist recht komplex. Wie vermittelt ihr denn das den Kunden und Kundinnen? Also ich glaube, jetzt gibt es ja zwei Teile. Ne? Der eine Part ist die Gastronomie oder der Handel, dem ihr das verkauft, aber der andere Teil ist ja auch der Endkunde und die Endkundinnen, die das dann essen. Haben die überhaupt eine Chance, das zu begreifen, wenn die jetzt nicht diesen Podcast hören? Das
ist eine sehr gute Frage, die wir uns selbst eigentlich auch stellen. Wir haben uns bewusst auch aus diesem Grund entschieden, im Moment auf ein Produkt für den Detailhandel zu verzichten, weil wir einfach glauben, dass für die Konsumentinnen und Konsumenten ist es nicht einfach, um dieses Thema zum einen erfassen zu können, aber auch dann mit der nötigen Fachkompetenz zu Hause nachbilden zu können, diese Art von Rezepturen oder Produkten. Und weshalb wir glauben, dass der Ansatz über die Gastronomie oder die Industrie eigentlich besser ist. Und ich glaube, grundsätzlich für die Gastronomie oder die Hotellerie, da ist es sehr klar, was die Problematik ist, nämlich dass wir hatten jetzt vor 2 Monaten gerade ein Symposium in einem Hotel mit 24 Betrieben im Bereich Nachhaltigkeit, die sich da wahnsinnig engagieren. Und wenn man da fragt, was ist das größte Problem, dann sagen die, wir haben einfach viel zu wenig qualifiziertes Personal, viel zu wenig Zeit und immer höhere Ansprüche von unseren Kundinnen und Kunden, die mit Gruppen kommen, wo gemischte Bedürfnisse da sind, mit vegan, mit vegetarisch, mit und so weiter, verschiedensten Bedürfnissen. Und wir wissen nicht, wie wir das abdecken können. Und ich glaube, es geht darum, dass wir inklusive Produkte schaffen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Wort, das man in diesem Kontext brauchen kann. Produkte, die eben verschiedene Bereiche abdecken können und nicht nur einfach vegan sind, sondern die einfach für alle funktionieren. Also das Ziel ist nicht, dass man vegane Rezepturen erschafft, zusätzlich und Arbeit oder Kosten kreiert, weil das kann das bestehende System gar nicht abdecken. Das können Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich auch nicht bezahlen, sondern dass man bestehende Rezepturen so anpasst, dass diese für mehrere Bedürfnisse funktionieren, aber dass die eben auch nachhaltig und ethischer hergestellt werden können.
Das Thema Gesundheit ist natürlich auch immer wichtiger. Und jetzt hast du gerade das Schokomousse erwähnt. Ich kann mir vorstellen, Ei ist ja per se auch recht fett. Ist da ein Unterschied in den Nährstoffprofilen? Also würdest du sagen, Eiersatz ist dann gesünder, weil er proteinreicher ist, weniger Fett enthält, zum Beispiel auch kein Cholesterin vielleicht im Körper verursacht oder beeinflusst? Oder kann man das nicht sagen?
Ich denke, dass das ist schwierig, eine allgemeine Aussage zu treffen. Also unser Produkt ist nicht primär ein Proteinprodukt. Also wir fokussieren uns in unseren Anwendungen nicht unbedingt auf Nahrungsergänzung, weil das ist halt wirklich nochmal einen speziellen Bereich. Wenn man bei uns beide Produkte zusammen einsetzt, dann kommt man in ähnliche Proteinbereiche wie ein Ei hat grundsätzlich. Aber das ist oft bei diesen Anwendungen, wenn wir uns darauf fokussieren, nicht unbedingt das Ziel, um ein gewisses Nährstoffprofil zu erreichen. Wenn man jetzt einen Kuchen oder einen Muffin isst oder eine Teigware, dann ist der Proteinanteil von dieser Teigware in der Regel nicht der Hauptgrund, weshalb ich gerne Spaghetti oder in diesem Fall vielleicht Spätzle esse, sondern die kommt dann über die Proteinbeilage und deshalb eben ist für uns steht die Funktionalität auch tendenziell eher ein bisschen im Fokus als die Frage nach den Nährstoffen. Die Gesundheit. Genau, weil es eben oft Genussprodukte sind. Was man sagen kann, ist vielleicht als Beispiel, was wir in den Dessert stark sehen oder viele von diesen pflanzlichen Rezepturen, da wurde zum Beispiel pflanzliche Schlagcreme oft eben als Eiweißersatz verwendet, was zum Resultat hat, dass viele dieser pflanzlichen Desserts, die sind wahnsinnig fetthaltig, die sind extrem kompakt und auch schwer, die sind nicht luftig leicht, sondern die sind in der Regel relativ dicht. Und das ist sicher etwas, was man zum Beispiel mit unserem Produkt erreichen kann. Also unser Produkt hat weniger Kalorien als jetzt Ei. Das heißt, ich kann Luft in ein Produkt reinbringen, was natürlich den Dessert voluminöser macht. Also als Konsumentin habe ich dann eine Freude, wenn ich einen schönen, genügend großen Dessert bekomme, aber gleichzeitig bin ich dann nicht so voll oder überessen, wenn ich das Gleiche jetzt mit einem Dessert hätte, der eben vorher vielleicht eine Pflanzenschlagcreme drin hatte, anstelle von Eiweiß, von Hühnereiweiß. Und ich glaube, so kann man das ein bisschen sehen. Eben Nährstoffe glauben wir, dass wenn die Nährstoffquellen gut sind in unserem Team, wir sind die meisten von unserem Team ernähren sich auch nicht vegetarisch und nicht unbedingt vegan, sondern wir sagen einfach, wenn man sich für ein Ei entscheiden möchte, dann kann man das machen und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, dass man auf eine qualitativ gutes Produkt dann auch nutzt. Aber überall da, wo vielleicht qualitativ auch nicht die besten Produkte genutzt werden, macht es vielleicht Sinn, eben auf eine pflanzliche Ebene zu gehen. Und ich glaube, das ist ja bei allen Produkten, auch bei den Tierischen so, dass natürlich, wenn ich mich für qualitativ hochwertige Produkte entscheide, habe ich oft auch gute Nährstoffe drin.
Spannend. Also ein bisschen gesund, aber der Genuss trotzdem noch im Vordergrund. Silvan, vielleicht so zum Abschluss eine letzte Frage. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schaust, wie denkst du denn, wird sich die Nachfrage nach Eiersatz in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Hast du da eine Prognose?
Ich denke, der Eiersatzmarkt, der wird auf jeden Fall wachsen. Ich denke eben Schritt für Schritt, Rezeptur nach Rezeptur. Man hat in den letzten Jahren gesehen, dass sehr schnell entwickelt wurde. Teilweise auch nicht immer ganz sauber entwickelt wurde, sehr oft mit Zusatzstoffen beispielsweise. Und dass diese Rezepturen eben von den Konsumentinnen und Konsumenten eben oft auch nicht gut angenommen wurde. Deshalb, das hat man in den letzten paar Jahren gemerkt. Und ich glaube, der Markt für gute Ei-Alternativen, die eben Funktionalität bringen, ich denke, der wird wachsen, wie auch für andere Produkte, die in diesem Bereich unterstützen können. Für Eggfield hoffe ich das natürlich auch. Und wir werden alles daran setzen, dass das größer wird und wir mehr Kundinnen und Kunden helfen können.
Ja, spannend, Silvan. Vielen Dank. Ich finde das sehr sympathisch, dass du sagst, Professionalisierung steht im Vordergrund, also eine klare Rezepturentwicklung, eine bessere Anwendung zugunsten des Geschmacks. Und ja, wenn du das hast, dann wachst du wahrscheinlich von alleine, oder?
Auf jeden Fall, Stefan. Vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Das war's für heute von Foodfakt. Ei oder nicht Ei? Das war hier die Frage. Und jetzt ist die Antwort klar. Kuchen ohne Eier? Geht gut und schmeckt auch gut. Wenn ihr jetzt Lust auf ein bisschen Backen ohne Ei habt, checkt unbedingt für weitere Infos unseren Instagram-Kanal foodfakt_podcast. Und vergesst nicht, Backen ohne Ei kann auch richtig cool sein. In diesem Sinn, bleibt fluffig. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.